mir fällt noch ein, wie ich bei Dates gleich angefangen habe, meine größte Angst auszusprechen und versucht habe, in der ersten halben Stunde zu sagen, ich stelle mir Sex mit dir vor und ich habe Angst, kein Hoch zu bekommen oder zu früh zu kommen. Und ja, danach gab es gar nichts mehr zu verlieren. Und ich habe mich sehr wohl und selbstsicher gefühlt. Also das hat
und erst mal ein bisschen geschämt.
Ja, erst mal geschämt und auch Unsicherheit und Angst, ob sie jetzt wegrennt. Aber ein paar Sekunden später war das alles weg.
Warnung.
Alle Inhalte dieses Podcasts sind Selbsterfahrung und wurden von uns als offiziellen Sexprofis durchgeführt.
Kinder, treibt solchen Scheiß besser nicht zu Hause. Wenn euch was dabei passiert, übernehmen wir keine Haftung, weder für Krankenhausgebühren noch für Sackratten.
Wir sind gegen jede Art von sexuellem Missbrauch.
Und außerdem niemals ohne Schutz am Schniedelwutz.
Ganz wichtig.
Sexikaner, hier spricht der Jones. Hä, Jones? Wo ist denn die Jackson? Ja, wie viele von euch vielleicht wissen, ist die Jackson gerade irgendwo in Berlin im Gebüsch und macht irgendwelche Gipsabdrücke von ihrer Vagina mit anderen Frauen auf dem Goldmarie-Workshop. Und deshalb habe ich sozusagen sturmfrei und kann endlich mal tun und lassen, was ich so gerne tun und lassen möchte bei diesem Podcast. Und ich dachte mir, ich nehme heute mal ein Thema, von dem ich glaube, dass es eigentlich die ganze Zeit schon Grundlage von Rein und Raus beziehungsweise von Sexperimenten ist, nämlich das Thema radikale Ehrlichkeit, Radical Honesty. Radical Honesty, das basiert auf einem Buch von dem Autor, der heißt Brad Blanton, der über 35 Jahre Psychotherapeut in Washington D.C. war und irgendwann auf den Trichter kam, dass die meisten Leute mit den meisten Problemen nur deshalb Probleme haben, weil sie lügen oder einfach zu oft nicht die Wahrheit sagen. Und daraus, aus dieser Erkenntnis, sind ganz verschiedene Workshops entstanden, ein weltweites Netzwerk an Radical Honesty Trainern, die Leuten näher bringen, wie es ist, wie es sich anfühlt und was sich verändert, wenn ich immer und ungefiltert das, was in meinem Kopf passiert, also meine Wahrheit, einfach ausspreche. Als ich das erste Mal auf einem Radical Honesty Workshop war, war das in Griechenland. Das war ungefähr vor 5 Jahren und ich erinnere mich noch, dass damals ein großer Bestandteil davon der sogenannte Nackttag war. Und beim Nackttag geht es darum, dass eine ganze Gruppe von ungefähr 10 Leuten sich voreinander ausziehen und einer nach dem anderen vor die Gruppe steht und über seine Sexualität, über seinen Körper redet, über die Teile, die er mag, über die Teile, die er nicht mag, über seine sexuellen Fantasien, wann er zum ersten Mal masturbiert hat, was er noch erleben will auf der Welt. Und der ganze Tag dreht sich eigentlich nur um das Thema Scham und wie ich die Scham überwinde. Und der Tag fasst auch gleichzeitig das ganze Prinzip von Radical Honesty zusammen. Nämlich, dass wenn ich mich diesen unangenehmen Gefühlen, wie zum Beispiel Scham und so weiter, konfrontiere, dass ich sie durchlebe und sie danach beim nächsten Mal einfach weniger sind. Und damals hat es ganz schön viel mit mir angerichtet im Hinblick auf meine Scham, nämlich dass ich sie einfach loslassen konnte, dass viele Dinge, von denen ich mir vorher noch geschämt habe, einfach nicht mehr da waren. Einfach nur, weil 10 Leute mir eine Viertelstunde zugehört haben und ich diese unangenehmen Gefühle durchlebt habe. Und für diese Folge dachte ich mir, wäre es doch mal ganz cool, zwei lizenzierte Trainer zu diesem Thema zu interviewen und zu schauen, was steckt aus deren Sicht für das Thema Sexualität, Selbstausdruck, Freiheit, Beziehung etc. etc. so drin. Und die zwei, die heißen Selina und Christoph. Die sind, wie gesagt, zwei lizenzierte Radical Honesty Trainer aus München, die regelmäßige Wochenend-Workshops als Einstieg anbieten, aber auch ein 8-Tage-Workshop, wo es wirklich darum geht, an tiefen Themen zu arbeiten. Und ja, mit denen habe ich ein Interview geführt und verschiedene Dinge gefragt. Und ich bin schon ganz gespannt auf eure Meinung zu den Themen. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit dem Interview und wir hören uns gleich im Anschluss nochmal. Wir haben letzte Woche eine Umfrage gemacht zum Thema Sex. Und eine der Fragen war, hast du nicht ausgedrückte Wünsche oder Fantasien, die du dich nicht traust auszuleben? Und bei über 200 Leuten haben 65% gesagt, ja.
Und die anderen haben gelogen.
Und die anderen haben gelogen wahrscheinlich. Das weiß ich nicht genau. Aber ich dachte dann, Mann, das wäre doch geil, über das Thema radikale Ehrlichkeit zu reden, weil ich glaube, das wird vielen Leuten helfen, die viele Wünsche oder Bedürfnisse haben, die sie nicht ausdrücken oder Erwartungshaltung irgendwie draus machen. Hm. Und deshalb bin ich auf euch gekommen, weil ich euch kenne aus dem Zusammenhang. Und auf eurer Webseite steht so der erste Satz, der heißt, echte Beziehungen ohne Verbiegen und Verstellen. Was wäre denn euer Tipp an alle, die Fantasien haben, die sie nicht ausleben?
Sprecht drüber.
Das kann ich doch aber nicht.
Doch.
Ja.
Das muss Weiseres sagen.
Das Weise ist, dass wenn ich die Fantasien ausdrücke und zu meiner Partnerin spreche, dann bringe ich die in die Beziehungen. Und dann kann ich schon eine Menge davon spüren, was ich eigentlich erleben will. Und selbst wenn ich irgendwie völlig abgefahrene, eklige Gewaltfantasien habe, ich kann drüber reden und vielleicht finde ich die Elemente, das Gefühl, das ich spüren möchte. Und dann kann ich mit meiner Partnerin überlegen, wie ich zumindest dieses Gefühl mit ihr erleben kann. Und eine Menge davon tue ich schon, wenn ich darüber spreche. Also wenn ich den Mut habe, über die Fantasie zu reden, dann spüre ich schon die Aufregung und ich spüre schon eine Menge von diesen sexy Gefühlen in meinem Körper und hänge dann nicht mehr daran, irgendwas Abgefahrenes ausleben zu müssen. Und die Alternative dazu ist, so eine Spaltung, dass ich irgendwie in meiner Beziehung ganz brav bin und meine Fantasien immer abgefahrener werden. Und irgendwann ist da so viel Spaltung, dass ich denke, die Beziehung funktioniert für mich nicht und ich brauche dieses andere Leben, ich muss meine Fantasien real machen. Ich brauche...
Wenn der nur der richtige Partner wäre, mit dem ich es machen kann.
Ja.
So. Ich habe voll oft die Erfahrung gemacht, dass wenn ich meine Fantasie oder so ausgesprochen habe, dass ich die Fantasie an sich gar nicht mehr gebraucht habe.
Genau.
Ist komisch, oder?
Ja. Nee.
Vor was haben die Leute Angst, wenn sie ihre Fantasie nicht zum Ausdruck bringen?
Also ich kann von mir sagen, wenn ich Fantasien verheimlichen will, dann mache ich es, um nicht frustriert zu sein, um meinen Frust nicht zu fühlen. Ich hasse, wenn ich Frust fühle.
Okay.
Und ja, wenn ich so Wünsche oder Erwartungen habe und sie nicht erfüllt sind, dann werde ich halt richtig zornig und das will ich dann auch nicht zeigen. Und die Alternative ist, das alles zu zeigen. Das mache ich auch immer wieder. Und ich mache mich halt ziemlich verwundbar dadurch. Und es kann sein, dass ich auch manchmal habe ich auch Angst, dass ich verletzend bin dabei. Also, dass wenn ich ganz, ganz haargenau sage, was ich möchte und was nicht, dass ich dann meinen Partner
überfordere,
beleidige, wenn ich ihn kritisiere und so weiter.
Hm.
Ich würde sagen, ganz grob ist es meist Angst vor Ablehnung. Und wenn wir dann präziser werden, aus dem abstrakten Konzept rauskommen, dann finde ich richtig spannend, was wirklich die Trigger sind, die wir verhindern wollen. Also, dass jemand die Augenbrauen zusammenzieht, sich wegdreht, mich unterbricht und reinredet. Wahrscheinlich gibt es bestimmte Worte, die ich nicht hören möchte und Geräusche wie oder eklig oder ist es dein Ernst?
Ja.
Und ja, grundsätzlich haben Leute zu viel Angst vor Ablehnung und konzentrieren sich auf die Gedanken. Wenn sie in ihrem Körper bleiben, dann fühlen sie sich halt kurz unwohl und es geht auch wieder weg.
Ich glaube, dass voll viele Leute so ihre Beziehung oder so ein Bild von einer Beziehung aufrechthalten wollen und das nicht zerstören wollen durch so eine komische Fantasie, die ich mal habe. Und eigentlich genau dadurch so auch das Thema Intimität verhindern, glaube ich. Also, dass sie denken, so, wir haben eine Beziehung, ich kann das nicht sagen, das geht schief. Und dadurch genau die Beziehung verhindern eigentlich, das ist so, ja.
Ich glaube, dass viele Menschen einfach wahnsinnig viel Angst haben, intensiv zu fühlen und außer Kontrolle zu geraten. Und das ist das, was wir eigentlich am allermeisten wollen. Und das ist das, was passiert, wenn wir Sexfantasien teilen. Dass wir schon durch das Teilen und durch das Aufmachen außer Kontrolle geraten und unheimlich viel fühlen.
Und ich finde auch gleichzeitig, ist es ja voll anstrengend, also wenn ich eine Fantasie habe, ist es ja auch eine gewisse Anstrengung, die zu verheimlichen. Das braucht
total.
Ja, das braucht ja auch Energie irgendwie.
Mega.
Oder?
Das ist
irgendwie.
Das ist ein total beschissener Deal.
Du wendest Energie auf, um deine Gefühle zu vermeiden, damit kein anderer dich ablehnt oder so.
Also ich weiß, wenn ich Fantasien verheimliche, dann kriege ich nicht mehr mit, was jetzt gerade passiert. Dann drifte ich so voll ab und bin irgendwie in so einem anderen Film und vielleicht in meinen Fantasien. Aber ich kriege meinen Partner nicht mehr mit.
Ja.
Und meinen eigenen Körper auch nicht so richtig.
Also es ist einfach Dissoziation. Ich bin in Gedanken und denke, es gibt das Richtige zu tun und das Richtige zu sagen. Und das ist das Gegenteil von Präsenz und von Kontakt.
Ja.
Und ich denke an mich mit meiner ersten Freundin. Wir sind im Kino und ich bin richtig verliebt in hier die chinesische Darstellerin. Und sie sagt, gefallen dir etwa Asiaten? Gefällt dir etwa, wenn eine so aussieht? Und ich sage, nein. Und dann noch über Monate habe ich versucht, sie zu überzeugen, dass ich nicht auf Asiaten stehe. Und ich habe das schon so oft erlebt, auch dass Freunde mir sagen, wie sie eigentlich auf große Brüste stehen, aber es vor ihrer Freundin verheimlichen, weil sie nicht wollen, dass die sich über sie ärgert. Oder gekränkt ist.
Ja. Ich glaube, genau dann siehst du für andere Leute immer so aus, als wäre was nicht mit dir okay. Oder
ja,
was.
Ja.
Es ist wie, ich stelle mir das immer vor, wie ein Date und du hast irgendwie voll die Blähung und du verkneifst die ganze Zeit einen Furz.
Genau.
Und dein Partner gegenüber denkt die ganze Zeit, was ist los mit dir? Stimmt was nicht mit mir oder was? Und wahrscheinlich ist es einfach nur ein Furz und nee, ist alles okay, passt schon. Und
ja, so. Ich finde es oft super creepy.
Und ich bin, aber ich habe so viele Gedanken dazu, aber ich finde, ich tausche ganz oft und gerne Sexualität mit Selbstausdruck aus. Ich finde, immer wenn ich mich nicht richtig ausdrücken kann, wenn ich was zurückhalte oder was filtern muss in der Situation, dann bin ich nicht wirklich ich selber. Dann fehlen mir so ein paar Prozent, wo ich genau weiß, irgendwie fahre ich so auf Abstellgleis und bin nur 60-70% von mir. Und ich glaube, das überträgt sich voll auf meine Sexualität, auf meine Fähigkeit, einen Orgasmus haben zu können. Im Research zu meinem Buch habe ich zum Beispiel herausgefunden, dass fast 90% aller 15-Jährigen Befragten zum Thema Sex angegeben haben, dass ihnen wichtiger war, wie sie beim Sex aussehen, als ob der Sex funktioniert. Und das ist so dieses Skript, voll anstrengend, so wie sehe ich gerade aus und so. Das Gegenteil von Intimität und Orgasmus und alles, was man eigentlich will von der Sache.
Ja, und ich will auch betonen, dass ich persönlich die Fantasien gar nicht so wesentlich finde. Ich bin vielmehr an den an den Gefühlen und Empfindungen, die damit verknüpft sind, interessiert. Ja. Die sind eigentlich spannend.
Ja.
Und die kann ich jederzeit erleben. Also ich kann eine Sexfantasie teilen und all die Gefühle zulassen, die damit aufkommen. Und das finde ich richtig spannend.
Ich würde sogar behaupten, dass die Leute gar nicht wissen, welches Gefühl dahinter steckt, bis sie es ausgesprochen
genau. haben. Genau, ja.
Und andersrum möchte ich, also ich kenne eine Menge Situationen, wo ich mir überlegt habe, wie ich aussehe, und ich wollte einfach die Häkchen richtig setzen, um ein richtiger Mann zu sein. Also
zu Stereotype, ja, Agenda.
Ja. So. Und ich habe auf die Uhr geschaut und es war mir wichtig, mindestens 20 Minuten in einem bestimmten Rhythmus durchzuhalten, damit ich zu mir sagen kann, ich habe alles richtig gemacht. Ich habe sogar noch bei unserem ersten Date vor, ich möchte ihn aufrunden und vor 5 Jahren sagen, habe ich Viagra genommen, um zu beeindrucken.
Bei uns, oder gerade bei den Sexperimenten, die wir machen, da geht es sehr oft um das Thema Scham und Schuldgefühle und so weiter. Und ich erinnere mich immer voll gerne an meinen ersten Radical Honesty Workshop in Griechenland mit Brad, wo es den Nackt-Tab gab. Und ich weiß nicht, ich kann es wahrscheinlich schlechter erklären als ihr, aber die Leute ziehen sich im Kreis aus und einer nach dem anderen steht vor der Gruppe und redet über seine Sexualität, über sein Körperbild und über seine Fantasien und so. Und ich habe gemerkt, dass seitdem sich in meinem, also meiner Scham einfach was verändert hat.
Mhm.
Also dass ich seitdem nie mehr ein Problem hatte, in der Sauna ohne Handtuch rumzulaufen zum Beispiel. Und ich dachte so, boah, krass, nur durch das Aussprechen und dass die anderen Leute das irgendwie sehen oder hören, hat sich schon was verändert. Und ich glaube, was viel wichtiger war die Erkenntnis, dass jeder das gleiche Problem hatte.
Ja, genau.
Ich glaube, das ist viel wert, wenn, ich weiß nicht, wie sich das in Beziehungen äußert. Aber ich glaube, wenn so eine Beziehung, wo beide sagen, boah, ich habe manchmal Angst, zu wenig für dich zu sein, wenn das beide sagen könnten, wäre da voll die Übereinkunft.
Oder zu viel.
Ja. Was ist euer Take so im Hinblick auf Scham und Schuld bei Radical Honesty?
Ich glaube, dass wenn wir diesen Nackttag machen, dass jeder einzelne Teilnehmer ganz bewusst mal diese Scham und all die Gefühle erlebt und das Nervensystem sich einfach daran gewöhnt, dass es okay ist, das zu fühlen, nichts Schlimmes passiert und dann kann ich es mir beim nächsten Mal auch wieder erlauben und habe keine Angst mehr vor den Gefühlen.
Hm.
Und sich ein bisschen schämen ist oft nicht schlimm, es ist ein bisschen Wärme im Gesicht oder so.
Ja.
Und nur solange wir denken, dass wir es nicht ertragen, ist es so ein Tabu. Wenn wir es schon kennen, wenn wir schon mal erlebt haben und dann bereit sind, es wieder zu erleben, dann haben wir halt keine Tabus mehr.
Mhm.
Ist richtig, so ein Grundsatz ist auch, wenn wir Gefühle zulassen, dann vergehen die wieder. Und wenn wir ehrlich sind, dann ist es eine Möglichkeit, Gefühle zuzulassen. Also es hängt zusammen. Wenn ich, solange ich die Maske trage und andere täuschen will, kann ich meine Gefühle nicht zulassen.
Mhm.
Wenn ich aber erstmal bereit bin, Gefühle auszudrücken, zuzulassen, mich denen hinzugeben, dann muss ich gar keine Situationen mehr fürchten und vermeiden.
Mhm.
Also ich kann eine Rede halten und ich kann sagen, ich bin gerade aufgeregt. Und der die Aufregung verheimlichen möchte, der erstickt vielleicht, weil er seine Atmung unterdrückt.
Mhm.
Und genauso ist es mit Schamgefühlen und überhaupt Erregung. Wenn wir sie ausdrücken, können wir sie zulassen und dann kommt sie und vergeht und wir müssen keine Menschen mehr kontrollieren und wir müssen keine Situationen mehr zwanghaft vermeiden.
Ich denke gerade an die Zuhörer, die wahrscheinlich zu 90% noch nie was von Radical Honesty gehört haben.
Mhm.
Was würdet ihr in Kurzform erklären? Was ist Radical Honesty und wie funktioniert das? Was sind die Basics?
Also ein ganz wichtiges Basic ist, unterscheiden zu lernen, was wirklich physisch gerade passiert, was ich mit meinen Sinnen wahrnehmen kann und in meinem Körper spüren kann. Das nenne ich es hier und jetzt, was real gerade passiert. und was, wie mein Verstand das interpretiert. Mhm. Und die allermeisten Menschen sind so krass davon überzeugt, dass das, wie ihr Verstand interpretiert, die Wahrheit ist. Mhm. Und das ist eins der Hauptdinge, dass wir das unterscheiden lernen wollen. Dass wir unsere Fantasien nicht mehr glauben, sondern erstmal mehr unseren Sinnen und unseren Körperempfindungen glauben, dass die gerade real passieren und die Gedanken mehr so einfach wahrnehmen, dass sie halt auch gerade passieren.
Okay, so als, vielleicht als Beispiel, was könnte das bei einem Paar sein? Also ich stelle mir gerade vor, dass ein Paar 2 Wochen keinen Sex hatte und die Vorstellung davon ist, er liebt mich nicht mehr oder so. Aber eigentlich, was vor sich geht, ist, er sitzt gerade da und guckt an die Wand. Zum Beispiel.
Ja, ja.
Also irgendwie so eine... Und der Ready Honesty Take wäre dann, was zu tun?
Also mir ist das Beispiel jetzt ein bisschen weit weg.
Ja.
Ich überlege, ob mir eins... Nehmen wir eins mit einer Sexfantasie. Sagen wir, was ist die Fantasie? Ich...
würde gerne mal gewürgt werden. Das war letzte Woche.
Oh, krass. Das ist ganz krank. Stell mir vor, die Fantasie hat fast jeder mal. Ja, sagen wir, genau. Er will gerne gewürgt werden. Das sind Heteropärchen. Er will gerne gewürgt werden und stellt sich vor, wenn er das sagt, dann ist er kein richtiger Mann mehr. Dann ist er bloßgestellt, zutiefst beschämt und all die ganzen Gedanken, die damit zusammenhängen. Und er darf nicht unterwürfig sein. Und also lauter solche Ideen. Das ist alles.
Was würden wir sagen jetzt in dem Moment?
Das würden wir schon sagen und gleichzeitig bewerten wir das alles als Bullshit. Das sind halt Geschichten. Und was wirklich passiert ist, er hat die Idee, dass er gern gewürgt wird. Vielleicht hat er irgendein Gefühl am Hals. Wenn er es erzählt, fühlt er eben Wärme im Gesicht, eine Anspannung im Bauch, sein Herz klopft, er schwitzt. Das ist real.
Und das ist das, was er berichtet, also mein...
Ja.
Ich merke, dass mein
also das ist das, worauf wir vor allem uns konzentrieren wollen. Wir reden schon auch über Fantasien und über Gedanken, aber wir wollen wirklich auch bei dem bleiben, was real passiert. Also wir wollen unseren Körper dabei spüren. Das ist das, was die allermeisten vergessen, wenn sie Angst kriegen. Mhm. Wir wollen unseren Körper spüren.
Mhm.
Und wir wollen im Kontakt bleiben mit was, also mit dem Partner. Also wirklich hinschauen und nicht gleich alles interpretieren, was der andere macht. Der atmet einmal schwer aus und ich mache wieder 10 Geschichten draus. Oh, jetzt ist sie enttäuscht. Mhm. Jetzt bin ich zu weit gegangen und dieser ganze Schmarrn.
Jetzt respektiert sie mich nicht mehr.
Ja.
Ich erinnere mich voll gerne an die Geschichte, die du oft erzählst bei offenen Tagen mit deinem Dating-Pick-up-Erfahrung und was Ready Honesty verändert hat.
Hm.
Vielleicht für alle Singles.
Voll gerne. Ah, ich überlege, welche Geschichte. Also es gibt die eine Geschichte. Ich bin 25, ich gehe weg. Ich spreche eine Frau an, die mir gefällt. Ich sag: Hi, ich bin der Christoph. Mit trainierter Stimme, Schultern zurück, Brust raus. Ich versuche alles richtig zu machen, um wie ein Alpha-Mann zu wirken. Und dann lacht sie, gibt mir die Hand und dann dreht sie sich weg und geht. Und was quasi wirklich passiert ist, dass ich schwitze, meine Arme zittern ein bisschen und mein Herz schlägt schneller, aber ich nehme das alles nicht wahr, sondern ich flüchte in meinen Verstand und ich mache daraus Ablehnung. Und dann drehe ich mich rum und ich sehe meine Freunde lachen und ich mache daraus Demütigung. Und dann fahre ich nach Hause, flüchte mich komplett in meinen Verstand und denke stundenlang nach, was ich tun muss, um das nie wieder zu erleben. Und zu meinen Ideen hat gehört, zuzunehmen, Muskeln aufzubauen, mehr Geld zu verdienen, mit einem beeindruckenden Auto vorzufahren und eine Casting-Agentur zu gründen, damit Frauen immer zu mir kommen und ich nie wieder abgelehnt werde. Und es ist eine unglaubliche Verschwendung von Zeit und Energie. Und nach meinem ersten Workshop konnte ich das körperlich spüren und in ähnlichen Situationen sagen: Oh, ich bin ganz schön aufgeregt. Dann bin ich zu meinen Freunden gegangen und habe gesagt, oh, ich fühle mich etwas unsicher, wie ihr lacht. Und habe meinen Körper gespürt, das Zittern zugelassen. Ein paar Sekunden später war es weg und ich habe die nächste Frau angesprochen. Und mir fällt noch ein, wie ich bei Dates gleich angefangen habe, meine größte Angst auszusprechen und versucht habe, in der ersten halben Stunde zu sagen, ich stelle mir Sex mit dir vor und ich habe Angst, kein Hoch zu bekommen oder zu früh zu kommen. Und ja, danach gab es gar nichts mehr zu verlieren. Und ich habe mich sehr wohl und selbstsicher gefühlt. Also das hat
und erst mal ein bisschen geschämt.
Ja, erst mal geschämt und auch Unsicherheit und Angst, ob sie jetzt wegrennt. Aber ein paar Sekunden später war das alles weg. Und ich war sehr ruhig, sehr entspannt, hatte tolle Dates, hat sich für mich massiv gelohnt.
Das klingt auch sehr viel spaßiger als das Pickup. Für mich ist es so 180 Grad entgegengesetzt.
Mhm.
So, ich muss diese Agenda erfüllen, ich gehe nochmal vorher ins Fitnessstudio und so und dann gebe ich so das perfekte Bild ab und wahrscheinlich ist das ganze Date extrem anstrengend.
Mhm.
Weil ich die ganze Zeit diese Baseline halten muss.
Was ich Klienten, die aus der Richtung kommen, richtig gerne sage und deutlich machen will, mich richtig zu benehmen wie ein Alpha-Mann, Schultern zurück, unreaktiv, alle Shit-Tests bestehen, indem ich kühl bleibe.
Nacheinander dominieren und langsam eskalieren und dieser ganze Scheiß.
Genau, der ganze Scheiß. Der ganze Scheiß. Und auf keinen Fall Bedürftigkeit zeigen, jedes kein Wollen Mensch verstecken.
Sein. Auf keinen Fall Mensch sein.
Das ganze Schauspiel, also die Idee, ich könnte was richtig machen oder ich müsste so sein, wie Frauen mich wollen, ist absolute Unterwürfigkeit.
Mhm.
Ich habe die Idee, was die wollen und ich muss mich absolut unterwerfen diesen Regeln, was Frauen wollen. Also jemand, der dominant tut, weil Frauen das wollen, ist das unterwürfig. Ist das ja, genau das.
Geil.
Hat eine Weile gebraucht, bis es bei mir eingesickert ist. Und
ja, ich finde das eine mega Erkenntnis.
Große
Befreiung. Ich habe sofort die Vorstellung, ich will das zweimal abspielen. Ich schneide das zweimal. Ich finde es wirklich, wichtig. Ich finde es wirklich wichtig. Weil ich habe in der Männergruppe, die ich mache, voll immer wieder jemand, der neu kommt und liest irgendwie NLP und so. Kommen alle und denken so, jetzt kriege ich die Tricks,
ja.
Um richtig geil zu performen. Und die meisten, sorry Leute, sind die größten Loser, die größte Agenda haben. So, wo ich denke so, am wenigsten Persönlichkeitsentwicklung braucht am meisten Pickup-Strategie.
Mhm.
Wenn ich nicht ich selber sein kann, dann habe ich so eine riesen Liste, was ich alles erfüllen muss, um cool zu sein oder so.
Ja, radikale Ehrlichkeit ist so krass anders als die meisten anderen Bücher. Auch ich, als ich damit angefangen habe, ich wollte wissen, wie kann ich mich ehrlich benehmen. Ich wollte eine Anleitung und ein Regelwerk, um diese Rolle zu spielen, um mich auf eine bestimmte Art zu benehmen. Und radikale Ehrlichkeit ist das Gegenteil. Also ich spüre mich jeden Moment und ich drücke aus, was ich jetzt denke, wahrnehme, fühle und möchte, alle Wünsche.
Und nicht, was ich sollte. So einer meiner Lieblingssätze von Brad ist, shooting on yourself is like shitting on yourself.
Ja,
ja.
Und das ist voll, also für mich war das immer wieder eine Erlösung, als ich wieder daran erinnert wurde, so was ich alles für komische Erwartungen an mich habe und an andere und wie die Welt sein sollte und so. So ein einziger Widerstandskampf gegen das, was ist eigentlich.
Ja,
so.
Und da glaube ich, wenn wir sie aussprechen, unsere Vorstellung, was wir sollten, was wir erwarten, dass sie einfach schwächer werden. Also wir haben immer irgendwelche Ideen, was wir sollten und irgendwann werden die völlig irrelevant.
Wahrscheinlich haben die meisten eine Idee, wie die Sex sein soll.
Ja.
Durch Pornos und welche Calvin Klein Unterwäsche-Werbung.
Scheiße.
Wie sie aussehen sollten, wie sie sein sollten.
Ja.
Ja.
Was ich an der Stelle auch interessant finde, jede Idee, wie du sein solltest, ist ein Werkzeug und dient dazu, ein Resultat zu bewirken. Und jetzt vergessen die Leute das Resultat. Mhm. Und sie sind besessen davon, ihre 10% Körperfett zu erreichen und ein Sixpack zu haben. Und sie wissen gar nicht mehr, wozu. Also das richtig Neurotische ist, dass du bekommst, was du eigentlich wolltest, aber du kannst es nicht annehmen, weil du so besessen bist, irgendwelche behinderten Ziele zu verfolgen.
Das ist ein Berg ohne Gipfel eigentlich.
Ja, ja, ich denk an die fanatische Bodybuilder, die gewinnen ihre Trophäe und anstatt irgendwie sich über die Zuneigung zu freuen und sich über die Fans zu freuen und dass ihre Eltern stolz sind, sagen sie, nein, nein, ich muss zurück ins Gym. Ja. Also, radikal ehrliche Dates werden verdammt einfach, weil ich sagen kann, oh, ich bin gerade unsicher und ich stelle mir vor, ich sollte ganz männlich und souverän sein. Und dann kann ich einfach sagen, was ich davon erwarte und was das Resultat ist. Und dann kann ich sagen, oh ja, und ich habe wohl diese Fantasie, dass wenn ich ganz männlich bin, dann rutschst du immer näher, bis du dich an mir reibst. Und dann kann ich direkt sagen, ich wünsche mir, dass du näher rutschst und dich an mir reibst. Was natürlich das Risiko beinhaltet, enttäuscht zu werden und danach etwas traurig oder wütend zu sein. Aber auch das ist nicht so schlimm und vergeht, wenn ich es zulasse.
Also ich denke jetzt gerade an Paare und Singles. Mhm. Welchen Tipp würdet ihr Paaren geben, um ihre Beziehung zu verbessern mit Radical Honesty? Was macht man? Wie fängt man an mit Radical Honesty?
Also nehmen wir mal die Sexualität oder?
Zum Beispiel.
Also für alles andere auch, aber nehmen wir mal das. Das ist für viele sowas, da spricht man nicht drüber. Ja. Wir raten, sprich über deine romantische Beziehungs- und sexuelle Vergangenheit mit deinem Partner. Erzähl alles, was du bisher gemacht hast, im Detail, wie es dir gefallen hat. Dann weiß die Person schon mal, was ich mag. Und zeig deinem Partner, was du magst. Also masturbier vor deinem Partner. Sprich über deine Fantasien, über Wünsche und über Unsicherheit natürlich. Über Erwartungen. Und sag der anderen Person, wenn du auf andere Leute stehst. Also sag, wie du dich fühlst, wenn du eine bestimmte Person siehst, wenn die vorbeiläuft. Oder sag, was du für Fantasien hast mit dieser Person. Und dann, und das bringt alles einen Haufen Gefühle auf und das ist gut und interessant. Und mach aus, wie ihr damit umgehen wollt. Also ich finde Abmachungen voll wertvoll, nicht implizite Abmachungen, so macht man das halt in einer Beziehung, sondern macht einfach genau aus, wollt ihr nur zu zweit Sex haben, dann redet trotzdem über Sex mit anderen, also oder über Vorstellungen mit anderen. Wollt ihr dem nachgehen? Also macht das alles explizit, das halte ich für krass wertvoll. Und das dauert manchmal eine Weile, bis man das rausgefunden hat für sich, was passt. Und ich halte es für sehr, sehr wertvoll und befriedigend.
Jetzt werden wahrscheinlich die meisten sagen, das kann ich niemals tun. Und dann verlässt der oder die mich.
Ja.
Das ist Nummer eins Ausrede für
dann, die dann machst du beim nächsten Partner auch wieder und dann hast du ein super Auswahlverfahren.
mein Take wäre, ja, wenn dein Partner davon ausgeht, dass du nur noch ihn liebst, dann ist nicht der richtige Partner wahrscheinlich. Also
ja, und praktisch, habe ich schon so oft erlebt, auch dass Paare sich fast trennen.
Ja.
Das ist nicht schlecht. Dann kann ein Neuanfang beginnen.
Ist besser.
Und dass sie über ihre Gefühle schon hinwegkommen.
Ich glaube, das fände ich wichtig, dass man den Rahmen sich setzt oder das Commitment, dass man zusammenbleibt, bis man drüber hinwegkommt.
Ja,
also
finde ich eine richtig gute Idee.
Ich habe eine Fantasie, ich will dir was sagen und ich bitte, hör mir zu und...
Und reg dich auf, wenn du willst.
Und reg dich auf und haust mir um die Ohren, und,
ja.
Aber renn nicht davon.
Ja.
Ich glaube, das... Ja.
Ja, und wir bringen Leuten eine einigermaßen zivilisierte Weise bei, sich auszudrücken. Das kann auch mal Schimpfworte beinhalten. Es beinhaltet keine körperliche Gewalt und ist sehr effektiv, um Gefühle fertig zu fühlen und zu überwinden. Und in ganz simpel gesagt, der Schlüssel ist einfach, die Gefühle wirklich zuzulassen, wirklich körperlich zu fühlen.
Ich mache zurzeit richtig gerne eine Praktik, bei der man 5 Minuten redet und 5 Minuten zuhört. Und das verhindert eine Menge Manipulationsstrategien, wie den anderen unterbrechen oder durch Nicken zu dressieren. Und ja, die Abmachung ist wirklich 5 Minuten nur zuzuhören. Und das erlaubt mir, mich mehr zu spüren, den anderen nicht zu sehr kontrollieren zu müssen. Dann kann ich einfach sagen, was ich erlebe. Fantasien, Erinnerungen. Also ich glaube, eine Menge von dem, was wir tun, ist, den anderen ständig zu kontrollieren, ständig Einfluss zu nehmen, dass er nichts Blödes sagt, nicht blöd reagiert und es ja richtig versteht. Und ich mag diese Praktik von 5 Minuten reden, 5 Minuten zuhören, mehrere Runden davon.
Ja, ich denke gerade an Dressieren. Das Wort gefällt mir.
Ja.
Weil mir kommen sofort so viele Freundinnen und Ex-Freundinnen, die, weißt du, mit wenigen Worten so, also wenn das und das passiert, dann ist die Tür zu. So eine komplette Vermeidung von jeder Art von Kommunikation. Dann ist die Tür zu. So eine,
ja.
Hä?
Komm mir nie wieder damit.
Nie mehr.
Ja.
Verhalt dich ruhig. Das ist richtige Kontrolle eigentlich. Ich bin so, fuck, das Gegenteil von dem, was die Leute sich von der Beziehung versprechen, tun sie dann.
Also, und
was meinst du damit, was sie sich versprechen?
Naja, wenn jemand Intimität oder einen tiefen Kontakt mit jemand haben will, glaube ich nicht, dass er das erreicht, indem er ihn kontrolliert.
Mhm.
Aber wir wünschen uns durch die Kontrolle, die Intimität stabil zu halten.
Mhm. Ja.
Ja. Und ich denke immer wieder an Brad und diese... Ich weiß nicht genau die Aussage, aber wo er sagt, Liebe ist nicht etwas, das einmal einsetzt und dann bleibt, sondern das immer wieder neu entsteht.
Ja.
Und wahrscheinlich 1000 Mal stirbt und neu geboren wird. Und wir versuchen es so aufrecht zu halten, wie so ein, keine Ahnung, wie so ein Gebäude, das bröckelt und man macht die ganze Zeit irgendwelche Reparaturen und so.
Ich halte auch voll viel davon, was Emotionen ausgeht, also angeht, wirklich Risiken einzugehen. Ich glaube, also wir kommen oft an den Punkt, wo wir uns fast trennen. Wir haben uns schon ein paar Mal so fast getrennt und dann gemerkt, nee, wir wollen halt zusammen sein. Und dann kommen auch wieder neue Verliebtheitsgefühle.
Ja.
Und ich glaube, man kann, wenn ich bereit bin, komplett alles offen zu legen, was mir wichtig ist und was mich stresst und so weiter. Also was ich normalerweise vielleicht erst machen würde, wenn ich Schluss mache, wenn ich bereit bin, das in der Beziehung zu tun, dann habe ich halt auch immer wieder die Möglichkeit, wirklich mich neu zu verlieben in den gleichen Partner. Und das ist schon immer ein Risiko.
Hm.
Und ja.
Ich will noch zu kontrollieren sagen, ich stelle mir so ein Spektrum vor und auf der einen Seite will ich Macht und ich will Leute kontrollieren, damit sie ja nichts tun, was mir unangenehm ist. Auf der anderen Seite spüre ich mich und umso mehr ich bereit bin, mich zu spüren und Gefühle zuzulassen, Trauer, Wut, Enttäuschung, Ekel, Schamgefühle, umso weniger muss ich andere kontrollieren. Also es erzeugt eine Menge Freiheit, wenn ich bereit bin, mich zu spüren. Und überhaupt die Fähigkeit, in der Beziehung ehrlich miteinander zu sein, ist komplett daran gebunden, dass ich bereit bin, unangenehme Gefühle zu erleben, zuzulassen und zu Ende zu fühlen. Und zum Beispiel Schluss zu machen, ist so eine krasse Kontrollstrategie, bei der ich eigentlich sage, oh, ich will mich nicht fühlen. Diesen Teil von mir will ich nicht fühlen. So viel Trauer ist mir zu viel. Oder so viel Wut.
Ja.
Und meistens flüchten wir schon in diese Schlussmach-Fantasiewelt. Jedes Mal, wenn der andere mich enttäuscht, denke ich mir, ja, irgendwann mache ich Schluss.
Das wird nicht gut ausgehen.
Ja. Und dann wird es ihm leid tun und die anderen werden mich besser behandeln und ich werde nie wieder abgelehnt und immer genug Sex. Und
ja,
das finde ich die andere große Fantasie. Eben, das eine sind die Sexfantasien, die wir unbedingt geheim halten wollen, das andere sind die Fluchtfantasien. Das heißt, ich werde irgendwann
jemanden... Ich glaube, die sind viel öfter sogar.
Ja,
Ich
werde irgendjemanden heiraten, der mit mir aufs Land zieht und total was auch immer. Ich erinnere mich schon gar nicht mehr so genau. Ich hatte diese sehr ausgearbeitete Fantasie, die ich lange nicht teilen wollte in Beziehungen. Ja. So diese Alternativwelt. Ich finde, also jetzt habe ich schon wenig Zugang.
Die anderen Partner sind die ganzen Durchgangsstationen. Ja, nehmen den halt, aber irgendwann...
Ja, zumindest immer, wenn er irgendwas gesagt hat, was mir nicht gepasst hat.
Wusste ich doch, auch den Typ, der irgendwie aus Land.
Ja, und bei dir sind es halt die zwei Models.
Ja, zwei blonde Models, die fürchterlich aufmerksam sind und es genießen, sich um mich zu kümmern.
Und ich meine, wir haben irgendwann für uns gemerkt, dass wir meistens genau daran denken, wenn der andere irgendwas gesagt hat, was unangenehm war.
Krass, so. Fluchtfantasie.
Ja, die finde ich mindestens genauso wichtig wie die Sexfantasien.
Krass. Cool.
Und die sind auch so, ich finde beides so krass intim. Ich finde, wenn ich beides offenlege, das waren für mich große Schritte, das auch mit Christoph offenzulegen.
Ja, Fluchtfantasie kann so eine Konsequenz halt haben. Dass der andere dann sagt, ja, dann mach es und der verlässt dich dann.
Ja, das kann überall passieren.
Ja,
ja. Voll.
Alles kann Konsequenz haben. Umso authentischer, umso spontaner, umso ehrlicher, umso unkontrollierter sind die Konsequenzen.
Also genau genommen können wir überhaupt gar nicht einschätzen, wann der andere von irgendwas getriggert ist und geht. Also das kann irgendwas völlig Winziges sein, was wir niemals absehen könnten. Das kann auch einfach Langeweile sein. Also
geil, ja. Ich mag, dass du Langeweile sagst.
Ja, ich glaube nicht, dass das, was wir machen, praktisch wirklich riskanter ist. Das kommt mir in dem Moment so vor. Und wir gehen schon irgendwie so an so eingebildete Grenzen eigentlich. Und ja.
Ja, ich denke an alte Beziehungen. Da hatte ich richtig die Wahl zwischen alle Erwartungen erfüllen, mich bemühen, verbiegen, es recht zu machen. Ich bin dabei aber so ein seelenloser Zombie geworden, dass immer weniger Kontakt möglich war, immer weniger Lebendigkeit. Und dann hatte ich die Wahl, ehrlich zu sein, was zu riskieren, ein Drama zu riskieren, oder halt immer zombiehafter, immer vorhersehbarer, immer grauer zu werden, bis die Partnerin sich vor mir ekelt und Schluss macht. Also wenn wir versuchen, allen Erwartungen gerecht zu werden, wir werden so langweilig, niemand hatte auf Dauer Bock drauf.
Da will ich was zu sagen, was ich schon ein paar Mal gehört habe, dass Menschen tatsächlich mehr Angst haben, dass sie zu langweilig sind, wenn sie keine Geheimnisse mehr haben. Und also ich halte es wirklich nur für eine Theorie. Ich denke praktisch, dass eine Partnerschaft auch einfach, also dass es so meine Beziehung zu meinem Unterbewussten ist. Also mein Partner bringt mir so viel über mich selber bei, was ich nicht weiß. Und selbst in einer völlig ehrlichen Beziehung, ich habe keine Ahnung, was im nächsten Moment passiert. Ich kann auch nicht voraussehen, was ich als nächstes mache oder will. Also so viel von dem, was ich bin oder will oder was mich ausmacht, sowieso unbewusst. Ich finde auch immer wieder eine krasse Überraschung. Ich finde es so viel interessanter, das einfach ständig offen zu legen und zu warten, was als nächstes passiert.
Ja.
Das will ich noch mal betonen, ja.
Und ich will noch unterstreichen, Ehrlichkeit führt zu so krassen Überraschungen.
Ja.
Und der typische Klient von uns sagt, nee, wenn ich ehrlich bin, ich werde gefeuert, verlassen, enterbt und verklagt. Und in 9 von 10 Fällen passiert nichts davon. Und die Leute sagen so, wow, es war, der andere hat einfach nur genickt. Oder gesagt, ich wusste es schon. Oder kein Problem. Und in circa 1 von 10 Fällen passiert etwas davon. Aber es fühlt sich nicht so schlimm an. Mhm. Und es war es nicht wert, sich 10 Jahre dafür zu verstecken.
Mhm. Oder die Person ist halt für ein Jahr enterbt und dann renkt sich so wieder ein.
Genau.
Noch was?
Was haben wir vergessen?
Alles andere.
Ja.
Ich wollte noch provozieren durch irgendwelche krassen Geschichten.
Ja, kannst du gleich, weil wir haben eine Rubrik, die heißt, wir machen jetzt Experimente. Das heißt, wir haben eine Woche Zeit, irgendwas umzusetzen. Wir haben schon vor Fremden masturbiert, wir waren in der Sauna, wir waren im Swingerclub. Und jetzt, so mit Radical Honesty, was wäre denn eine Aufgabe, von der ihr meint, dass wir die innerhalb von wenigen Stunden machen können, die unserer Persönlichkeitsentwicklung dienen würde?
Hast du jemanden, mit dem du regelmäßig Sex hast?
Ja.
Ja? Ha.
Und sie auch. Also wir reden von mir und Jackson, von daher muss für uns beide, muss für Mann und Frau passen.
Und sie hat auch jemanden. Mhm. Ja, ja. Dann schlage ich vor, erzähl doch deine gesamte sexuelle Biografie. Also alles, was dir aufregend erscheint. So, gerade die Sachen, die du nicht erzählen willst. Mhm. Erzähl deine gesamten sexuellen Fantasien, die dir in dem Moment einfallen. Kannst du dich ja zeitlich begrenzen.
Mhm.
Und ja, und sag deiner Partnerin, ist eine Frau?
Ja.
Ja, sag deiner Partnerin ganz genau, worauf du Lust hast. Und vielleicht machst du ihr vor, wie du angefasst werden willst.
Ach, gut.
Also mein Vorschlag wäre, dass du das gleich, einen Teil davon mit deinen Eltern machst. Und
die ersten zwei Teile.
Dass du mit deinen Eltern redest und über deine sexuelle Biografie sprichst. Und ich kann für mich sagen, ich war ziemlich gefangen in sogar zwei Rollen. So von meiner Mutter, wenn ich über Frauen geredet habe, wollte ich der sein, der nie jemanden verletzen würde und immer nur hilft und auffängt. Frauen versteht.
Der liebe Bube.
Der liebe Bube.
Der gute Sohn.
Und für meinen Vater wollte ich so wie James Bond sein, der einfach Sex hat, wenn er will. Und der nie Probleme hat mit Frauen, weil da muss man einfach drüber stehen als Mann. Die sind hysterisch, aber als Mann steht man da drüber. Und diese zwei Rollen haben mich durchaus beeinflusst. Und selbst wenn ich nicht in Kontakt mit meinen Eltern war, hat mich das beeinflusst und ich hatte diese Bilder und Ideen, wie ich als Mann sein sollte. Und erst als ich mit meinen Eltern geredet habe und über Versagensangst, Prostituierte, Leistungsdruck gesprochen habe, war ich viel freier und musste nicht mehr diese Rollen spielen. Also auch wieder für mich sehr lohnend, ich empfehle das. Mir fällt ein Satz ein von irgendeinem Psychologen, was du deinen Eltern nicht erzählen kannst, das erlaubst du dir fast nicht zu denken.
Cool. Vielen Dank für das Interview. Wo können Leute mehr über euch und eure Workshops erfahren?
www.radikaleehrlichkeit.de Termine.
Ja, yeah. Da könnt ihr euch direkt zum Original 8-Tage-Workshop anmelden mit Lebensgeschichten und Nacktag oder an einem Wochenende reinschnuppern.
Ja, liebe Radical Honesty-Gemeinde, wie fandet ihr das Interview? Lasst uns doch gerne eine Nachricht. Erzählt uns, wie ihr ein Gespräch mit Freunden, Freundinnen, mit Partnern gemacht habt. Was eure Erfahrung mit Ehrlichkeit ist. Zahlt es sich aus, ehrlich zu sein? Wo zahlt es sich nicht aus, ehrlich zu sein? Was hat sich dadurch mit euch oder bei euch mal bewegt? Schreibt uns gerne eine E-Mail. Wir freuen uns immer über alle E-Mails, die jede Woche bei uns reinkommen unter sexperimente2019@gmail.com. Ich kann euch sehr, sehr ans Herz legen, Radical Honesty auszuprobieren. Sei es bei eurem nächsten Date, wo ihr sagt, wie es Christoph schon erzählt hat, boah, ich stelle mir vor, mit ihr ins Bett zu gehen. Ich habe Angst, keinen hochzukriegen. Ich habe Angst, zu früh zu kommen. Und dadurch nichts mehr zu verlieren habt und es nur noch zu gewinnen gibt. Es hat sich bei mir in so vielen Situationen ausgezahlt, genau diese Ehrlichkeit zu haben, diese Grenze einzugehen und dadurch wirklich die Achtung und die Aufmerksamkeit von meinem Gegenüber zu kriegen. Und natürlich zahlt sich auch radikale Ehrlichkeit bei allen anderen Lebensbereichen aus. Egal ob in beruflichen, mit euren Eltern, familiär, was auch immer. Das sind die wirklich großen Brocken, wo es einem vielleicht schwer fällt, die richtigen Worte zu finden. wo die Emotion oder die Angst dahinter die am größten ist, aber halt auch dadurch die Freiheit dahinter am größten ist. Experimentiert damit herum, spielt damit, egal ob auf Dates oder privat oder mit Freunden, und ihr werdet sehen, was es dazu noch zu lernen gibt. Radikale Ehrlichkeit gibt es natürlich auch als Buch auf Amazon. Empfehle ich euch sehr, ist eins meiner Top 5 Bücher, best of all time so far. Und ja, experimentiert damit, geht in Kontakt mit Leuten. Letztendlich wünschen wir uns alle mehr und vollen Kontakt, weil wir uns dann wirklich fühlen, wie, wenn ich richtig in Kontakt bin, dann bin ich ich. Und das ist das größte Ziel, das es zu erreichen gilt, meiner Meinung nach. Schreibt uns deine E-Mail. Ich freue mich, nächste Woche wieder auch Jackson dabei zu haben, ihre Meinung zu diesem Podcast zu haben. Und bis dahin, haut mal rein, Leute.